ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der Nazi-Paragraph und die Schwulen, eine deutsche Tragödie. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Im Jahr 1933 verschärften die Nazis den Paragraphen 175. Bis Ende der 60er Jahre wurden auf dessen Basis Schwule in Deutschland verfolgt und mit Gefängnis bestraft. Die Betroffenen verloren ihre Würde, ihre Existenz, oft auch ihre Hoffnung. Vor genau 30 Jahren verschwand der Unrechtsparagraph aus dem Strafgesetzbuch. Aber erst vor wenigen Jahren wurden dessen Opfer vollständig rehabilitiert. Warum hat das so lange gedauert? Und was haben die Deutschen daraus gelernt? Darüber diskutieren hier in SWR Kultur im Forum Dr. Birgit Bosold vom Vorstand des Schwulen Museums in Berlin, Corny Littmann, er ist Theatermacher in Hamburg, Professor Dr. Daniel Wolf, Jurist, und Klaus Schirdewan. Herr Schirdewan, Sie sind Jahrgang 1947. In Mannheim engagieren Sie sich für die Seniorengruppe Gay and Grey. Als Zeitzeuge durften Sie vergangenes Jahr in einer Gedenkstunde des Deutschen Bundestages erzählen, wie Sie als Schwuler vom Staat verfolgt und drangsaliert wurden und welche Folgen das für Ihr Leben hatte. Wenn Sie heute als Zeitzeuge in die Schulen gehen oder mit Gleichgesinnten in Ihrer Gay and Grey Gruppe sprechen, wie sehr wirkt da die Vergangenheit nach und wie weit ist sie überwunden?
Überwunden ist schwer zu sagen. Es sind bei unseren Herren immer noch viele, die sich nicht in die Öffentlichkeit trauen, die sich immer noch versteckt halten, weil sie Angst haben, erkannt zu werden als Schwule. Sie leben wirklich so weiter, wie es vorher war unter dem Paragraph. Ich bewundere mich selber, dass ich so offen jetzt damit umgehen kann. Ich habe ja auch jahrelang so gelebt und bin erst seit 12 Jahren in die Öffentlichkeit gegangen.
Ist das für ältere Menschen eine besondere Schwierigkeit, sich dann zu outen? Nicht mehr wegen des Gesetzes, aber wegen der Freunde, des Umkreises, der Familie?
Ja, ich glaube, da ist immer noch die Angst drin, weil es halt viele Repressionen gab und vor denen hat man Angst weiterhin. Und hat jetzt weiter Angst, dass wieder alles umkippt und wieder es genauso wird. Und da will man nicht im Blickpunkt stehen, deswegen hält man sich weiter zurück.
Herr Littmann, Sie sind ein Kreativer und ein Unternehmer und auch ein Aktivist. Sie haben in Hamburg auf der Reeperbahn 1988 das Schmidt-Theater gegründet. Ein bis heute sehr beliebtes und erfolgreiches Privattheater mit mittlerweile 3 Bühnen. Auf St. Pauli war das Ungewöhnliche schon immer normal. Oder braucht es heute noch Bekennermut, um sich als Schwuler auf die Bühne zu stellen? Vorbehalte, wie sie gerade Herr Schirdemann geäußert hat, gibt es die bei Ihnen?
Es gibt natürlich auch in Hamburg noch Vorurteile, weil Hamburg besteht ja nicht nur aus St. Pauli, sondern da gibt es viele, viele Bezirke. Klar gibt es da Vorurteile, es gibt auch Übergriffe auf Schwule, besonders natürlich in den Abendstunden. Und im Allgemeinen muss ich sagen, es lebt sich inzwischen leichter offen, als das noch vor vielen, vielen Jahren der Fall gewesen ist. Ich selber, wenn ich mal den Altkanzler Kohl zitiere, ich habe ja die Gnade der späten Geburt, ich bin Jahrgang 52, habe mich 1971 geoutet. Und eigentlich die Nachwehen des Paragraphen 175 unmittelbar erfahren. Das heißt ganz konkret, es gab eine schwule Kneipe in Hamburg damals. Es gab kaum offizielle Treffpunkte, die kamen erst im Laufe der 70er Jahre. Das heißt, ein Schwuler, der konnte Artgenossen gleichen Begehrens, der konnte die suchen wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Also das waren Auswirkungen des 175. Die gesellschaftliche Einstellung zu 175, die hat sich ja nicht schlagartig 69 geändert, sondern ich erinnere mich sehr gut an unsere ersten Demonstrationen, wo wir beschimpft worden sind, euch muss man einsperren bis hin zu vergasen. Also die ganzen Vorurteile, die es gab, die gab es auch Anfang der 70er Jahre noch.
Anfang der 70er Jahre endete die Strafverfolgung. Erst 1994 wurde der Paragraph dann definitiv aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Darf ich Sie gleich mal etwas als Theatermacher fragen, Herr Littmann? Im Untertitel dieser Sendung heißt es eine deutsche Tragödie. Tragisch ist die Geschichte des 175 wirklich, aber ist es eine Tragödie oder eher ein Drama oder schlicht ein Trauerspiel?
Es ist ein politisches Trauerspiel, vor allen Dingen, weil der 175 ja der einzige Paragraph aus der Nazizeit war, der weiter bestehen blieb, unter dem viele Menschen gelitten haben. Ich bewundere Herrn Schirdewan für seinen Mut, jetzt seine Lebensgeschichte auch zu erzählen. Ja, politische Tragödie trifft es vielleicht am ehesten. Drama, würde ich sagen, für Beteiligte möglicherweise, auf alle Fälle keine Zierde der Bundesrepublik Deutschland.
Frau Bosold, Mitte der 80er Jahre entstand in Berlin das Schwule Museum, nicht nur für Schwule, sondern auch für die vielen anderen Gruppen oder Identitäten, die unter dem Kürzel LGBTQIA+ oder schlicht queer bekannt sind. Sie sind da im Vorstand des Museums. Ist das ein klassisches Museum für museumsreife Relikte oder eher eine Plattform für aktuelle Debatten oder geht da eins ins andere über?
Ich muss es korrigieren. Das ist nicht ganz korrekt, weil das Schwule Museum ist tatsächlich 1985 als exklusives Haus für Schwule, also für männliche homosexuelle Geschichte gegründet worden.
Okay.
Das hat mit den damaligen politischen Konstellationen zu tun. Es gab ja sozusagen einen lesbisch-feministischen Separatismus auf der einen, aber auch einen schwulen Separatismus auf der anderen Seite, sodass zu der Zeit eine Kooperation einfach nicht möglich war oder nicht denkbar war. Das hat sich eigentlich dann erst so in den 2000er geändert, weil sich auch die Situation in den Communities geändert hat. Also wir haben ja so seit Mitte der 90er Jahre gibt es schwul-lesbische Bündnisse, die dann auch unter anderem dazu geführt hat, dass die gleichgeschlechtliche Partnerschaft möglich wurde. Und heute haben wir halt eine queere Community. Und das Museum hat sich, sagen wir, in den 2000er entschieden, dem Rechnung zu tragen und versteht sich seitdem als queeres Haus für alle LGBTIQ-Gruppen. Sie fragen, ist das ein klassisches Museum? Ich würde sagen, nein, es ist kein klassisches Museum. Es ist ein Museum, was eine stark aktivistische Mission hat. Also wir sind gegründet worden und verstehen uns auch heute noch als Haus, das sich mit Geschichten und Biografien und künstlerischen, also Kultur- und Kunstgeschichte, aber auch biografische und Sozialgeschichte, sich genau den Teilen der kollektiven Geschichte widmet, die in den anderen Museen immer noch eher nicht repräsentiert werden. Also wir sind sozusagen, ich nenne das immer Anti-Museum. Also wir sind ein stark aktivistisches Museum mit einer aktivistischen Mission. Insofern in dem Sinn kein klassisches Museum, hoffentlich kein klassisches Museum.
Wenn man nicht Teil dieser Community ist, dann wundert man vielleicht auch sich ein bisschen über die Differenzen, die es da innerhalb dieser Gemeinschaft gibt. Also beispielsweise zwischen Schwulen und Lesben. Der Gesetzgeber hat ja auch sehr ungleich diskriminiert. Also Schwule mussten ins Gefängnis und bei den Frauen war man da etwas nachsichtiger. Die Begründung war sehr kurios, weil sie nicht penetrieren. Ist diese seltsame Form ungleicher Diskriminierung inzwischen überwunden oder bleibt die?
Ich würde sagen, das ist immer noch ungleich, weil die lesbische Frauen werden in erster Linie als Frauen diskriminiert. Also wir teilen ja sozusagen mit allen anderen Frauen die Erfahrung, dass wir nach wie vor zwar offiziell gleichgestellt, aber in Realität natürlich nicht gleichgestellt sind. Und ich glaube, die lesbische Erfahrung mit Diskriminierung ist eben sehr stark basiert auf der Erfahrung, dem weiblichen Geschlecht anzugehören. Es gab aber auch spezifische Diskriminierungen, die sich auch rechtlich ausgewirkt haben, nämlich zum Beispiel, dass wir dürfen uns ja nicht vorstellen, dass die erste Generation der 50er und 60er Jahre, die damals lesbisch waren, dass die nicht verheiratet waren. Da waren sehr, sehr viele Frauen verheiratet und sind dann erst später, haben dann ihr Coming-out erst später gehabt, wenn sie denn überhaupt ein Coming-out hatten. Das Eherecht war ja ausgesprochen restriktiv, das heißt, man konnte sich nicht einfach so scheiden lassen. Viele Frauen kamen aus diesen Ehen nicht raus. Und das andere, was häufig passiert ist, und ich habe da auch einen Fall in meinem eigenen Bekanntenkreis, dass Frauen, wenn es in die Scheidung ging, das Sorgerecht für ihre Kinder abgesprochen wurden. Da gibt es auch ein Forschungsprojekt in Baden-Württemberg, soweit ich das mitbekommen habe. Also den Frauen wurde das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen mit der Begründung, dass sie lesbisch sind. Und das, würde ich sagen, ist schon eine sehr, sehr harte und einschneidende Erfahrung, die jetzt nicht strafrechtlich relevant ist, aber die auch, ich würde sagen, sehr große Zerstörungs- oder Traumatisierungskraft hat für so ein Leben.
Wir wollen jetzt noch schnell und etwas spät den vierten in der Runde hinzunehmen, Herr Wolf. Sie sind der Jurist hier. 2016 erschien ein Rechtsgutachten von Professor Martin Burgi, das den Weg freimachte für die Rehabilitierung der Opfer des Paragraphen 175, der ja schon seit 1994 dann nicht mehr galt. Bis vor 7 Jahren galt Herr Schirdewan, unser Zeitzeuge hier, als vorbestraft. Sie waren als junger Wissenschaftler, als Assistent von Herrn Burgi an der Formulierung des Gutachtens beteiligt. Warum hat sich der Staat es sich nicht einfach leicht gemacht, mit der Abschaffung des Schwulenparagraphen gleich auch die Betroffenen von ihrer vermeintlichen Schuld zu befreien?
Komplexe Frage. Die Antwort liegt wohl zum einen daran, dass dieses ganze Instrument von Aufhebung von Urteilen zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig in Gebrauch war. Man muss sich vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt 1994 waren zum Beispiel auch noch strafrechtliche Verurteilungen aus der Nazizeit gar nicht so sehr mit Blick auf den Paragraphen 175, den es damals ja, wie wir schon gehört haben, schon gab, sondern auch mit ganz anderen Straftatbeständen. Auch diese Urteile waren noch nicht aufgehoben. Im Anschluss an 1994 hat man dann darüber nachgedacht und einzelne Fraktionen im Deutschen Bundestag haben das auch immer wieder vorgeschlagen, vor allem die Grünen und die PDS. Aber gerade in Reihen von CDU, CSU, aber teilweise auch in Reihen von der SPD gab es Bedenken. Zum einen Bedenken vielleicht auch ideologischer Art, dass man mit Homosexualität nicht so richtig viel anfangen konnte. Aber zum anderen war immer auch die Überlegung, das Recht, was mal Recht war, das muss auch irgendwie Recht bleiben. Und dass man jetzt nicht den Stab brechen will über quasi vorherige Generationen, sodass man sagt, ja, wir haben es ja jetzt geändert, wir haben das Gesetz geändert, aber dass früher die Dinge anders waren und deswegen wir früher auch andere Dinge anders beurteilt haben, da wollen wir nicht eingreifen. Und es hat dann viele Jahre gedauert, um da hinreichend Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl politisch als auch rechtlich, damit das dann letztlich auch möglich wurde.
Herr Schirdemann, bis 2017 galten Sie damit als vorbestraft. Das Sorgerecht für Ihr Kind haben Sie übrigens auch verloren damals. Fühlen Sie sich heute rehabilitiert?
Ja, das fühle ich mich schon. Das war eine Anerkennung, die Auflösung des Paragraphen, das hat schon was gemacht mit dem Gefühl, dass man weiß, jetzt ist man kein Verbrecher mehr. Das war ja das Schlimmste.
Herr Schuldemann, ich würde Sie herzlich bitten, die Geschichte Ihrer Verhaftung und was dann folgte daraus, den Hörern noch einmal mitzuteilen. Also alles, was vor 69 mit Ihnen geschehen ist.
Ja, ich bin mit einem Mann von der Polizei erwischt worden und wir wurden verhaftet und wurden wirklich wie Verbrecher ins Präsidium gebracht und dann unabhängig voneinander verhört worden. Die ganze Verhör ging über 3 Stunden. Wir hatten vorher ganz kurz ausgemacht, dass wir sagen, es war überhaupt nichts. Mir war bloß schlecht und er hat mir geholfen dabei, er wollte mir helfen. Und das hat aber die Polizei nicht anerkannt. Wir waren wahrscheinlich, oder ich war wahrscheinlich nicht glaubwürdig genug dazu. Und dann kam irgendwann mal der Polizist und hat mich hingewiesen, Ihr Kollege hat doch alles gestanden, jetzt sagen Sie doch die Wahrheit. Und da bin ich als 17-Jähriger zusammengebrochen und habe dann halt erzählt, dass wir Sex zusammen haben wollten. Und dann war es geschehen. Und dann wurde richtig wie bei einem Verbrecher mit Foto, Fingerabdrücken und so weiter nochmal das ganze Verhör nochmal wiederholt am nächsten Tag. Und dann kam es zur Verurteilung.
Das war im Jahr
64.
Ja.
Und dann der Kollege, mit dem ich zusammen war, der war schon 21. Und der wurde verurteilt wegen Verführung Minderjähriger. Und deswegen kam er 1 Jahr ins Gefängnis. Das war für mich ganz furchtbar. Mir hat die Gerichtshilfe helfen wollen und hat mir vorgeschlagen und auch dem Gericht vorgeschlagen, eine Therapie, dass ich auf den rechten Weg komme, dass ich ein normaler Mann werde. Und vor lauter Angst vor dem Gefängnis natürlich habe ich da zugestimmt und meine Eltern erst recht, weil sie der Meinung waren, das ist eine Krankheit. So haben sie das ja von der Nazi-Zeit her gekannt. Das ist ein Schwerverbrechen und eine Krankheit und deswegen wurde ich zu einer Therapie verurteilt. die ich dann auch angetreten habe. Und die ging dann ungefähr 2 Jahre. Und nach der Zeit habe ich dann wirklich selber geglaubt, dass das alles eine Phase ist, die jedermann mitmacht, die jeder junge Mann erlebt, dass er sich verliebt in einen Gleichgeschlechtlichen, aber das geht alles vorbei, wenn die richtige Frau kommt. Und in dieser Zeit habe ich ja selber Jugendarbeit gemacht und waren die erste gemischte Jugendgruppe der Pfalz. Und da lernte ich ein junges Mädchen kennen, mit der ich mich sehr gut verstand. Mit der habe ich nächtelang unterhalten und über alles Mögliche diskutiert. Und es kam dann so weit, dass ich ihr dann meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe und was im Moment los war. Und dann haben wir uns verlobt. Und dadurch konnte ich meinem Herrn Doktor beweisen, dass ich ein normaler Mann bin. Und dann wurde die Therapie als beendet erklärt.
Vor dem Hintergrund aktueller Debatten erscheint das ganz und gar unglaublich, was Sie gerade da erzählen, Herr Schirdewan. Herr Wolf, wir feiern ja gerade 75 Jahre Grundgesetz und wir loben so eherne Prinzipien wie die Würde des Menschen ist unantastbar oder die Freiheit der Persönlichkeit. Dieses Grundgesetz galt damals schon. Warum war man da nicht sensibel genug, um wenigstens die allerhärtesten Aspekte des Nazi-Paragraphen mal in Frage zu stellen?
Man muss sich vorstellen, dass das Recht natürlich immer in seiner Zeit auch gilt. Das heißt, das Grundgesetz ist zwar im Wortlaut, insbesondere in diesen Bestimmungen, die Sie gerade genannt haben, Würde des Menschen oder auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit, hat sich nichts geändert am Text des Grundgesetzes, aber das Verständnis dieser Normen hat sich mit der Zeit maßgeblich gewandelt. Und die Richterinnen und Richter, die diese Normen angewendet haben, insbesondere auch die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts, die haben natürlich auch in ihrer Zeit gelebt. Das heißt, in einer Zeit in den 50er Jahren, als eine große Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Paragraphen erging, war die Welt natürlich anders. Wir haben gerade schon gehört von Herrn Schirdewan, seinerzeit war die Vorstellung, dass Homosexualität so etwas ist wie eine Krankheit. Man hat sich Sachverständige dann eingeladen, die erzählt haben, also mit einer Ausnahme, dass das alles tatsächlich irgendwie hochproblematisch ist und dass da insbesondere auch die Jugend geschützt werden müsste davor. Das heißt, da hat man zugehört. Dann hat man ins Grundgesetz geschaut und hat gesagt, ja, die freie Entfaltung der Persönlichkeit stünde unter einer Einschränkung. Und diese Einschränkung, eine dieser Einschränkungen ist das Sittengesetz, sagt das Grundgesetz. Und das Sittengesetz, fragten sich die Richter und die meinten, ja, das Sittengesetz ist doch das, was die Kirchen sagen. Seinerzeit muss man sich vorstellen, über 90% der deutschen Bevölkerung war Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das Sittengesetz, das sei da, wo man die Maßstäbe herholt, die Kirchen. Und die Kirchen sagen, Homosexualität ist Sünde, ist problematisch. Also ist das die Möglichkeit, die freie Entfaltung der Persönlichkeit einzuschränken. Das kommt uns heute, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben, unvorstellbar vor. Aber es war vielleicht eine Entscheidung in der Zeit, die auch bei den Zeitgenossen zumindest überwiegend auf Verständnis gestoßen ist. Es gab sicherlich auch Kritik, aber überwiegend wurde das als in Ordnung und irgendwie lege artis wahrgenommen. Wie gesagt, heute würde man das ganz anders beurteilen, aber es führte dann dazu, Ende der 50er Jahre ist diese Entscheidung gegangen, 1957, dass dann auch in der, dass das Verfassungsgericht mit dieser Entscheidung sicherlich auch zur, sagen wir mal, zur Legitimation dieses Paragraphen beigetragen hat. Die höchsten Richter Deutschlands hatten gesagt, dieser Straftatbestand ist okay, der ist nicht problematisch. Und sodass natürlich auch erstmal Reformüberlegungen in der Politik, die es dann schon gab, abgeflacht sind, was natürlich sehr bedauerlich ist. Und 1973 hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung sogar nochmal bestätigt und hat gesagt, ja, das ist irgendwie, das passt schon mit dieser Strafnorm. Deswegen, wie Sie zu Recht sagen, wir feiern 75 Jahre Grundgesetz und viele große Errungenschaften, die insbesondere auch das Bundesverfassungsgericht aus diesem Grundgesetz rausgeholt hat und unsere Gesellschaft zum Positiven verändert hat. Aber wenn es eine Entscheidung gibt, die vielleicht quasi der Tiefpunkt ist der Rechtsprechung, dann ist es das sogenannte Homosexuellenurteil aus dem Jahr 1957, was groß zu großem Unrecht geführt hat und wo es bedauerlich ist, dass man damals nicht anders entschieden hat.
Das ist ja ganz interessant, weil da wurde ja auch nochmal explizit über die Frage gesprochen, das für Frauen auszuweiten. Wie würden Sie denn das sehen? Warum gilt denn das Sittengesetz nur für Männer und nicht für Frauen? Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, haben ja zwei Leute geklagt auf Gleichberechtigung.
Völlig richtig. Das ist auch wenn wir diese Passagen des Urteils lesen, da können wir heute nur den Kopf schütteln. Tatsächlich haben die beiden Beschwerdeführer zwei Argumente vorgebracht. Die haben zum einen gesagt, das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht, in die freie Persönlichkeitsentfaltung. Das hatte ich gerade erläutert. Und das zweite haben die gesagt, das sei doch eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Männer, so war es immer in Deutschland, sind nach § 175 dann war homosexuelle Handlungen waren nur unter Männern strafbar, unter Frauen aber nicht. Die haben jetzt, vielleicht um sie da leicht zu korrigieren, die haben nicht vorgetragen, dass Frauen jetzt auch bestraft werden sollten. Das war natürlich nicht deren Interesse, sondern die haben natürlich gesagt, und das meinten sie sicherlich, dass das sozusagen dieser Gleichheitsverstoß, dass Frauen da nicht dran sind, dass das dazu führt, dass das Gesetz verfassungswidrig sein muss. Auch mit dem Argument hat sich das Bundesverfassungsgericht auseinandergesetzt und die haben dann gesagt, ja, eigentlich wollen wir schon Gleichheit zwischen den Geschlechtern, aber bei bestimmten Dingen, wenn es nämlich biologische Unterschiede gibt, dann nehmen wir Ungleichheiten hin. Das ist bis heute so, dass wir zum Beispiel sagen, dass es zum Beispiel Mutterschutz nur für Frauen gibt, weil nur Frauen Kinder gebären können. Und deswegen können natürlich Männer jetzt nicht, haben keinen Anspruch auf Mutterschutz. Das heißt, biologische Unterschiede nehmen wir wahr und die erkennen wir an, rechtlich. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das sei doch hier auch so. Es sei doch unterschiedlich, und da findet sich tatsächlich die Passage in dem Urteil, dass sie da schreiben, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hinnahme bereite Funktion hin. Anders als der Mann würde die Frau unwillkürlich schon durch ihren Körper daran erinnert, dass das Sexualleben mit Lasten verbunden sei, was sich vor allem darin niederschlage, dass bei der Frau die körperliche Begierde und zärtliche Empfindungsfähigkeit fast immer miteinander verschmolzen sind, während beim Manne, und zwar gerade beim Homosexuellen, beide Komponenten vielfach getrennt bleiben. Zitat Ende.
Der Nazi-Paragraf und die Schwulen, eine deutsche Tragödie. Unser Thema hier in SWR Kultur im Forum mit Professor Dr. Daniel Wolf, mit dem Zeitzeugen Klaus Schirdewan, mit Dr. Birgit Bosold vom Schwulenmuseum in Berlin und mit Corny Littmann, dem Theatermacher aus Hamburg. Herr Littmann, die Schwulen haben das natürlicherweise nie akzeptiert, was das Bundesverfassungsgericht da so dekretiert hat und was die Mehrheitsmeinung damals war. Jetzt erzählen Sie bitte, weil Herr Schirdewan als Zeitzeuge es auch so schön erzählt hat, nochmal von der zweiten Spiegel-Affäre. Das war in den 80er Jahren. Die Schwulen mussten sich ja irgendwo treffen und das waren öffentliche Orte, öffentliche Toiletten beispielsweise. Die nannte man Klappen. Und was haben Sie da gemacht?
Ja, wir haben festgestellt 1980, dass Schwule observiert wurden in den öffentlichen Toiletten im Innenstadtbereich Hamburg-Mitte. Das war ein bisschen kurios, weil es war eine studentisch geprägte Aktionsgruppe und die hat sich, die Einzelnen, die haben sich niemals auf eine Klappe begeben, um dort Sex zu haben. Aber wir haben es erfahren, wir haben nachgeforscht und tatsächlich wurde das auch bestätigt.
Also, da gab es einen geheimen Raum, in dem saß ein Polizist und beobachtete durch einen durchsichtigen Spiegel das Geschehen auf der Herrentoilette. Dann kamen sie mit dem Hammer.
Dann haben wir in einer dokumentierten Aktion diese Spiegel zerschlagen. Also ich habe den Spiegel damals zerschlagen, weil ich Bundestagskandidat war und wahrscheinlich strafrechtlich für eine Beschädigung nicht verfolgt werden würde. Und das eigentlich Hintergründige ist, wir haben immer behauptet, es gibt nach wie vor in Deutschland rosa Listen. Das heißt Listen, in denen Schwule erfasst werden. Und diese Schwulen, die dort auf den öffentlichen Toiletten beobachtet wurden, registriert wurden, die Namen, die Daten dieser Schwulen wurden tatsächlich in einer Kartei, also einer rosa Liste, erfasst, ironischerweise beim Hamburger Gartenbauamt, was für die innerstädtischen Toiletten zuständig war. Das politisch Brisante war aber auch, dass diese Maßnahmen Anfang der 60er Jahre vom damaligen Hamburger Innensenator veranlasst worden sind. Und der hieß Helmut Schmidt und befand sich 1980 im Wahlkampf mit Franz Josef Strauß, was dazu führte, dass diese ganze skandalöse Affäre von der Presse weitestgehend totgeschwiegen wurde. Internet, Social Media wie heute gab es nicht. Es hätte einen Aufstand gegeben, wenn das heute ruchbar würde. Aber es verschwand quasi erstmal in der Versenkung. Nur ganz wenige Zeitungen haben darüber berichtet, weil man die Kandidatur von Helmut Schmidt nicht gefährden wollte. Die SPD in Hamburg hat mit dem Bürgermeister Klose damals dafür gesorgt, dass diese Überwachung sofort eingestellt wurde. Und seitdem kann man wieder bedenkenlos öffentlich pinkeln gehen.
Man muss ja sagen, historisch gesehen gab es nicht immer eine Boshaftigkeit gegenüber Schwulen. In der Weimarer Republik war man da teilweise sehr viel fortschrittlicher, angestoßen durch Magnus Hirschfeld und sein Institut. Man war fast schon dabei, diesen 175er zu streichen. Dann kamen die Nazis, dann wurde alles ganz, ganz schlimm und dabei blieb es. In der jungen Bundesrepublik Deutschland wurden ähnlich viele Menschen, Zehntausende, verurteilt wie unter den Nazis. Das ist eine schlimme Geschichte.
Herr Ihm, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Das Ende des Zweiten Weltkrieges hieß ja nicht in Deutschland, dass nationalsozialistische, völkische Ideologie von einem Moment auf den anderen verschwunden war. Im Gegenteil, die meisten auch in Regierungskreisen im Übrigen waren aktive Nationalsozialisten. Und die Ideologie hat sich ja bis weit in die 60er, Ende 60er Jahre dann bis zu den Studentendemonstrationen gehalten. Ich habe es selber erfahren in der Schule als Schüler damals, der ältere Lehrer hatte, die alle im Krieg und bei den Nazis aktiv gewesen sind. Also diese Entnazifizierung, und da ist der 175 nur die Spitze des Eisberges skandalöserweise. Diese Entnazifizierung hat ja nicht durchgehend gesellschaftlich stattgefunden. Und man kann heute nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen, dass dieser Nazi-Paragraph mit all seinen schrecklichen Auswirkungen, Gefängnisstrafen, Sie erwähnten es, für viele Schwule noch zu lange Bestand hatte.
Was ich jetzt Herrn Schirdewan kurz fragen wollte, ist... Es gab ja auch eine politische Gegenbewegung gegen den Paragraphen 175. Es blieb aber immer wieder relativ erfolglos mit Resolutionen und Meinungsbekundungen im Deutschen Bundestag und. Was hat Ihnen denn in all diesen Jahren irgendwie Hoffnung gegeben oder Kraft gegeben, einfach bei sich zu bleiben?
Einmal muss ich dazu sagen, da habe ich mich ganz aus der Politik rausgehalten. Da war ich ganz in der Familie verwurzelt. Ich habe versucht, mit meiner Frau zusammenzuleben, habe versucht, das Familie zusammenzuleben und die Schwulität irgendwie zusammenzubringen. Da war ich so damit beschäftigt, das Schwulsein der Außenwelt zu verbergen und wieder in der Familie mit der Frau und der Tochter irgendwie zu verbinden, dass ich mich nach außen oder Politik alles an mir vorbeigegangen ist. Aber zu dem anderen Thema muss ich dazu sagen, ich habe gerade mit Herrn Klaus Bär gesprochen, das ist ein Richter, der damals Männer wie mich verurteilt hat. Im Gespräch war ich mit ihm und er hat erzählt, dass in der Polizeiausbildung, die Sie als junge Richter mitmachen mussten teilweise, war diese Beobachtung in den Toiletten als Ausbildung drin. Und weiterhin Ausbildung, dass junge, attraktive Polizisten sich in die Toiletten stellen mussten und so tun mussten, als wenn sie selber schwul wären und jemand suchten. Und wenn dann jemand sie angesprochen hat, sind sie verhaftet worden. Also dieses war gang und gäbe. Und der Herr Richter, der Herr Klaus Bär, hat erzählt, die ganzen alten Richter waren Nazis, die in den Hinterzimmern weiter ihre alten Nazi-Parolen und ihre Nazi-Ideologien weiterverfolgt haben. Und es war für ihn so schwer, dass er das Amt abgegeben hat als Richter zum Verurteilen, ist dann in den Innendienst gegangen.
Ich würde das noch mal ergänzen, was Herr Schirdewan gesagt hat. Mit 69 der Revision des Paragraphen ist ja nicht alles nun Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, sondern das ist ja ein langer Prozess gewesen, unter anderem angestoßen auch von dem Film von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, die er erlebt. Und,
das war 1971,
produziert vom WDR. Immerhin. Genau. Daraufhin haben sich ja viele schwule Aktionsgruppen auch gebildet in Deutschland, aber es dauerte eigentlich weitere 10 Jahre, bis überhaupt sowas wie öffentliche Sichtbarkeit in Form von CSD-Paraden überhaupt in Deutschland zu sehen waren. Und dann kam Anfang der 80er Jahre AIDS, und AIDS war für die gesamte schwule Szene natürlich ein Rollback quasi. Es wurde von der schwulen Seuche gesprochen. Schwule wurden eigentlich wie Leprakranke behandelt. Und auch das dauerte dann wieder gut 10 Jahre. Also wir sind in einer relativ, historisch betrachtet, sehr geringen Zeit, wo überhaupt schwule Rechte, schwule Lebensformen öffentlich geworden sind. Das begann ja alles erst dann wieder Mitte der 90er Jahre und ist heute natürlich glücklicherweise ganz anders sichtbar als noch in den 70er und 80er Jahren.
Heute wird das ganze Regenbogenspektrum gefeiert, Christopher Street Day, den gibt es in den meisten größeren Städten, ganz normal, Riesenfeier, jeder kann hingehen. Frau Busold, was wir hier gehört haben bislang, sind ja teilweise erschütternde Einblicke in die Vergangenheit unserer deutschen Geschichte. Wird denn das von den jungen Schwulen und Lesben oder wer auch immer da im Spektrum unterwegs ist, wird das überhaupt registriert? Wird das wahrgenommen? Werden auch Schicksale wie das von Herrn Schördewan oder Herrn Littmann, werden die gewertschätzt?
Ich würde sagen, ja. Also es gibt ein großes Interesse an Geschichte. Also wir haben was unser Publikum betrifft, sind wir eines der jüngsten in der Bundesrepublik. Ich schätze mal so zwischen 20 und 25 ist die Mehrheit der Menschen, die hier sind, und die interessieren sich für queere Geschichte im weitesten Sinn. Die Interessen sind natürlich heute auch, dass es ein starkes Interesse an Transgeschichte gibt oder dass es einfach eine vielfältigere Perspektiven auch gezeigt werden in den Ausstellungen. Und wir haben hier so eine kleine Überblicksschau, da spielt natürlich AIDS eine große Rolle, da spielt aber auch die Abschaffung des Paragraphen 175 eine Rolle, und wir erzählen auch ein bisschen aus der Zeit vor der Liberalisierung 69, die ja in Deutschland so ein bisschen den Startschuss für die neue homosexuellen Bewegung gegeben hat. Also ich würde sagen, es gibt ein großes Interesse. Was es, glaube ich, nicht so viel gibt, ist, es gibt wenig Plattformen, wo sich ältere und jüngere Menschen, queere Menschen begegnen können. Also wir haben hier ein großes Team von ehrenamtlichen Menschen, die hier arbeiten, die unter anderem den Ausstellungsdienst machen. Das ist in der Zwischenzeit noch relativ gemischte Crew. Das sind sehr junge und sehr viele ältere Leute auch dabei. Und ich glaube, das erleben beide Seiten als ausgesprochen fruchtbar. Aber es gibt in der Szene, sage ich jetzt mal, wenig Gelegenheiten, wo sich ältere und jüngere queere Menschen verständigen können. Das ist doch sehr alterskohortenmäßig getrennt, würde ich sagen.
Ich erlebe das sehr gespalten. Also es gibt eine große jugendgeprägte Partyszene, die interessiert sich überhaupt nicht für Geschichte. Da, wenn Veranstaltungen stattfinden, dann hat das immer so diesen Charakter, Opa erzählt vom Krieg. Und muss ich mich wirklich dafür interessieren? Es gibt ja auch, was AIDS anbetrifft, ein sehr unvorsichtiges Verhalten vieler junger Menschen, seitdem es das Medikament PrEP gibt, ist das gar nicht mehr so das große Thema in der schwulen Szene. Also, wie gesagt, das Schwule Museum ist da sehr wichtig, und ich glaube trotzdem, dass ein Großteil der schwulen Szene, und das betrifft die Metropolen, Berlin, Hamburg, insbesondere, dass die Jüngeren, die unter 30-Jährigen, sich relativ wenig dafür interessieren, bedauerlicherweise.
Herr Schördewan, Sie gehen ja auch in die Schulen, nicht? Heute herrscht da ja ein geschlechts- oder identitätssensibles Verhalten vor. Wie nehmen Sie es wahr?
Einmal muss Herr Liebmann recht geben. Im queeren Zentrum, wo ich ja auch mit beschäftigt und als Beirat mit dabei bin, sehe ich das auch, dass bei Partys und bei Festen, da ist die Jugend da. Und wenn es um wirkliche Gespräche geht mit den Alten, da ist wenig Interesse da. Ich versuche das zu verbessern. Ich gehe in Schulen, wenn ich angefragt werde. Und habe da Gott sei Dank gute Erfahrung gemacht, aber nur, weil es Lehrer gibt, die das gut vorbereiten. Dann sind die Jugendlichen auch bereit, zuzuhören und es aufzunehmen. Ich finde es so schade, dass die Älteren, wenn sie die Jugend ansprechen, da heißt dann immer gleich, ach, die wollen was bloß von der Jugend. Und die Jungen, wie Herr Liebmann sagt, die sind mehr fürs Party und finden, was, das war mal verboten, was soll das? Andererseits kriege ich dann immer wieder zu hören, es ist so schwer, sich jetzt zu outen, sie haben so Schwierigkeiten damit. Und da bin ich dann wieder fassungslos, weil ich sage, was gibt's da für große Schwierigkeiten? Ihr könnt doch zeigen, wer ihr seid, wie ihr seid. Ja, da haben sie jetzt die Familie oder Freundeskreise, tun sie jetzt angeben, dass es da so schwer wäre, sich zu outen. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht.
Ich würde gerne nochmal einhaken, was die Interessen der Jüngeren und Älteren und so weiter. Also ich würde sagen, ich stimme natürlich zu, dass die große Mehrheit der Leute sich nicht für Geschichte interessiert. Das war aber immer so. Also ich würde sagen, auch wenn man sich die Schulenszene der 70er Jahre, ja gut, da wurde der Rosa Winkel sozusagen getragen, aber in Ernst sich mit der mit den noch damals ja Überlebenden, die im NS verfolgt waren, wurden sich auseinanderzusetzen, das haben auch das Schulmuseum ist von einer Handvoll Leute gegründet worden und auch diese Geschichtsarbeit, die dann Anfang der 80er Jahre passiert ist, dass Interviews gemacht wurden mit den letzten Überlebenden der NS-Verfolgung, das war eine Handvoll Leute, also die große Mehrheit der queeren Leute, schwule Lesben, haben sich nie ernsthaft für, also da würde ich jetzt mal die heutige Jugend ein bisschen in Schutz nehmen, die verhalten sich da auch nicht anders.
Herr Wolf, ist denn jetzt mit dem Jahr 2017 und der Rehabilitierung, und das ist ja relativ junge Geschichte, also nicht Opa erzählt vom Krieg, ist damit jetzt sozusagen der Schlussstrich erreicht? Und zweite Frage gleich noch, 1994 wurde ja der Paragraph 175 ersatzlos gestrichen. Davor gab es die Wiedervereinigung und im Vereinigungsvertrag hatte man schon festgelegt, dieser Paragraph gilt auf gar keinen Fall für Ostdeutschland. Also spekulativ gefragt, gäbe es denn heute immer noch den 175er, wenn wir uns nicht wieder vereinigt hätten?
Vielleicht zuerst zu Ihrer zweiten Frage. Es ist immer schwer zu sagen, so alternative historische Verläufe. Aber tatsächlich muss man sagen, dass der letzte, also der davor bestehende Liberalisierungsschritt in Deutschland war schon einige Zeit her. Der war nämlich im Jahr 1973. Und danach hatte es aus verschiedenen Gründen, von denen wir einige schon gehört haben, hatte es keine weiteren Schritte mehr gegeben, dass man insbesondere, es gab insbesondere eine Jugendschutzvorschrift, der dann der neue 175 quasi war, der immer noch dahinter stand, so ein bisschen immer noch die Überlegung, dass man die Jugend schützen müsse dafür, dass die Leute sich irgendwie im weiteren Sinne nicht anstecken. Und diese Vorschrift hatte sich nicht geändert. Und wahrscheinlich war die Wiedervereinigung insofern schon mitentscheidend, weil zu dem Zeitpunkt musste man entscheiden, was gilt jetzt. Weil in der DDR war es schon, Ende der 80er Jahre war es komplett liberalisiert worden. Es gab dann keine entsprechende Strafvorschrift mehr. Und deswegen hätte man jetzt wieder sozusagen neue Strafbarkeit einsetzen müssen in der DDR. Und so weit wollte man es nicht gehen lassen. Sie sehen aber, erst 1994 ist dazu gekommen. Die Regierung Kohl hat sich sehr dagegen gewehrt, sodass wahrscheinlich die Wiedervereinigung dann vielleicht der Tropfen auf den, also der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, sodass man es dann ganz aufgehoben hat. Zum Thema Rehabilitierung, ob damit alles geschafft ist, mit Blick auf die Auswirkungen ist das eine Frage, da bin ich vielleicht nicht abschließend kompetent, also im Sinne von, ob jetzt das dazu führt, dass jetzt Homosexuelle sich total rehabilitiert auch fühlen, aber wir haben ja gerade gehört von Herrn Schildewan, dass er sich schon rehabilitiert fühlt, das freut mich natürlich sehr. Es gab immer jetzt weitere Überlegungen noch. Es gibt einige Gruppen, die ja nicht rehabilitiert wurden, insbesondere mit Blick auf diese Altersfrage, die auch bei Herrn Schildewan schon angeklungen ist, nämlich die Thematik, dass es weiterhin strafbar war von Volljährigen, also in dem Fall über 21-Jährigen, mit unter 21-Jährigen etwas zu machen, das sogar strafschärfend einige Zeit berücksichtigt wurde. Diejenigen sind nicht rehabilitiert worden. Und es gab auch in anderen Bereichen natürlich alle möglichen Belastungen für Homosexuelle, die jetzt nicht weder finanziell oder sonst wie entschädigt worden sind. Aber ich glaube, sozusagen das ganz grundlegende strafrechtliche Übel, sozusagen der Strafmakel, dass man dort irgendwas gemacht hat, was wirklich strafwürdig ist, ich hoffe, dass das mit dieser Rehabilitierung tatsächlich aus der Welt geschafft worden ist.
Das Wort schwul war ja eigentlich immer ein Schimpfwort, aber die Schwulen haben es sich selbst angeeignet. Sie haben nicht irgendein politisch korrektes Ersatzwort gewählt. Das zeigt ja auch, dass sich ein gesellschaftlicher Wandel ergeben hat. Der ist manifest, man kann das klar sehen. Herr Littmann, ist denn sozusagen das Stigma abgestreift mittlerweile?
Wenn man sich die großstädtische schwule Szene anguckt, würde ich sagen, ja. In ländlichen Gebieten ganz bestimmt noch nicht. Und was ich furchterregend finde, ist, dass völkisches rechtes Gedankengut wieder gesellschaftsfähig wird. Und da müssen die Schwulen besonders wachsam sein, dass nicht plötzlich politische Kräfte hier Entscheidendes dazu veranlassen können, dass eine in anderer Form eine Verfolgung von Schwulen, eine Stigmatisierung von Schwulen, das muss nicht immer ein Gesetz sein, gleich erfolgt. Also die Bestrebungen, die es ja in einigen Bundesländern gibt, im Sexualkundeunterricht genauer hinzugucken, ob da nicht möglicherweise Propaganda für Homosexualität gemacht wird. Wenn man sich die AfD und ihr Bild der Familie ansieht, dann muss man die größten Befürchtungen haben, sollten diese Herrschaften irgendwann mal politisch relevanten Einfluss gewinnen, dass es wirklich zu einem Rollback kommt und auch die Entwicklung der rechten Parteien in ganz Europa, die Entwicklung in Georgien, in Russland, gibt alles andere als Anlass zu Optimismus. Eher erwarten uns da Restriktionen, wie wir sie niemals mehr für möglich gehalten haben.
Ich möchte gerne das Schlusswort dieser Runde an Herrn Schördewan geben. Sie waren vergangenes Jahr Sprecher bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Erstmals hat da also ein Schwuler gesprochen zu unseren Abgeordneten. Wie haben Sie das empfunden?
Es war mir eine Ehre, das zu machen. Ich hatte riesen Angst davor, aber ich hatte gute Leute hinter mir, die mich bestärkt haben. Und es war hinten nach, muss ich sagen, war es irgendwie eine Befreiung. Das muss man schon sagen. Frau Baas hat mit uns ja vorher gesprochen. Wir hatten
die Bundestagspräsidentin.
Ja, eine Zusammenkunft. Wir waren zum Essen eingeladen. Und da hat sie uns erzählt, dass 11 Jahre darauf gearbeitet wurde, dass das Thema zu der Gedenkstunde aufgenommen wird. Und 11 Jahre wurde es von Parteien blockiert. Und das war natürlich dann eine große Ehre, dass ich dann als Erster das sprechen durfte. Und es hat mich sehr gefreut, dass die Frau Katz, die vor mir gesprochen hat, als jüdisches Mädchen, das versteckt war in Amsterdam und dann erst mit 6 Jahren erfuhr, dass sie ein jüdisches Mädchen ist, die hat vor mir gesprochen im Bundestag und sie hat die Verbindung gebracht von dem Verstecktleben und als Jüdin. Und sie hat es bis zu ihrem 50. Lebensjahr erst verarbeitet, dass sie jemand ganz anderes war als das, was sie als Kind wahrgenommen hat. Und das fand ich so toll und wir sind seitdem her befreundet und haben uns gerade im letzten Monat getroffen, wieder in Berlin. Und es ist für mich eine große Ehre und Freude, da durch diesen Gedenktag gute Freunde getroffen zu haben.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema der Nazi-Paragraph und die Schwulen, eine deutsche Tragödie, mit dem Zeitzeugen Klaus Schördewan, mit Dr. Birgit Bosold vom Schwulenmuseum in Berlin, mit dem Theatermacher Corny Littmann und dem Juristen Professor Dr. Daniel Wolf. Ihnen vielen, vielen Dank für die interessante Diskussion. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.